So, Ding ist an, hä? Klappt? Prima, super. Technik. Ich habe auch mal ganz viel Papier mitgebracht, so lange wird die Predigt heute. Wer mich kennt, weiß, das stimmt nicht. Das Papier ist nur zum Wedeln da. Ja, mir geht's ähnlich wie dir, Micha. Bis gestern Abend, oder na, nicht ganz bis gestern Abend, dachte ich, naja, Thema Anfechtung ist definitiv kein... Wahrscheinlich, sagen wir mal so, kein Adventsthema. Jeder, der heute zum 4. Advent hier ist und eine vorweihnachtliche Botschaft hören möchte im Sinne von Maria und Josef, das Josef hatten wir letzte Woche so, der wird heute bitterlich enttäuscht werden. Nehme ich auch auf meine Kappe, müsst ihr euch nachher bei mir beschweren oder bei jemand, noch viel anderem, denn das Thema habe ich schon ganz lange im Kopf, ist jetzt nichts Neues. Und dass das jetzt in Magdeburg passiert ist und ja auch das mit unseren Kranken, was immer wieder das ein Thema ist, das konnte ich da nicht sehen und mir fällt es da auch ein bisschen schwer und vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle dem einen ein bisschen zynisch vorkommen, wenn ich über Anfechtungen rede. Aber, die Bibel ist Gottes Wort und da steht ganz, ganz viel drin und da kommen wir gleich noch zu. Und bevor ich jetzt wirklich ins Thema einsteige, habe ich was gesehen, ein Zitat von Luther hat mit dem Thema Gornau zu tun. Aber auch gar nichts. Aber ich habe es gelesen, im Zuge der Vorbereitung und denke, Mensch, das ist doch mal noch ein praktischer Hinweis an alle, die hier vorne stehen. Luther hat in seinen sogenannten Tischreden, da hat er ja einiges vom Leder gehauen. Also die Sprache ist auch derb, sorry, ist nicht meine, aber ich finde es gut. Deswegen habe ich es mal mitgebracht, um uns das auch mal zu zeigen. Was erwartet man vom Prediger? Tritt fest auf, habe ich gemacht, stehe hier vorne. Mach's Maul auf, also übersetzt kann man heute natürlich sagen, rede gut und bedacht und das Richtige und hör bald auf. Also das sind drei Dinge, die so ein Predigt hier vorne eigentlich und der hier vorne steht, immer mit begleiten sollen. Also wie gesagt, ist Luther. Also man soll hier vorne hingehen, also oft den müsste man schon mal, wenn man hier vorne was stehen will, das ist klar, das ist glaube ich nicht besonders. Mach's Maul auf, ja so ist er halt, also sag was. Und nicht mach's Maul auf und rede irgendwas, sondern da steckt schon hinter, mach's Maul auf und sage was dran ist. Und das Dritte, je nachdem, ich bin ja nicht so oft hier vorne und ich neige vielleicht auch ein bisschen dazu, dann, wenn ich nicht so oft hier bin, ganz viel sagen zu wollen. Also ich hoffe, dass der Geist mir auch an der richtigen Stelle sagt, hör auf, ist genug. Also fand ich mal ganz witzig, gilt auch, glaube ich, heute noch. Ich halte den Spruch gar nicht so schlecht. Aber hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Heute soll es um Anfechtung gehen und wir werden uns ein paar Passagen oder die erste Passage im Jakobusbrief angucken. Weiß nicht, wer von euch den Jakobusbrief schon mal gelesen hat oder weiß ungefähr, worum es da geht. Da geht es mindestens im ersten, da geht es im Ganzen darum, dass er uns aufrüttelt. Also der Jakobusbrief ist ein Warnbrief, kann man mal so sagen. Also Jakobus warnt. Wen warnt er denn? Die Gläubigen. Und wer war denn überhaupt dieser Jakobus? Von wem reden wir denn hier überhaupt? Manche würden es wissen. Wenn nicht, Jakobus war der Halbbruder von unserem Herrn Jesus Christus. Und er war, genau wie seine ganze Familie und auch viele in der damaligen Zeit zu dem Punkt, auch ein Riesenzweifler. Also er und seine Familie haben ja Jesus auch nicht getraut und er auch nicht zu dem Zeitpunkt. Und dieser Jakobus hat sich dann aber bekehrt, wie gesagt, Halbbruder von Jesus, also sehr nah mit ihm zusammen gewesen, wahrscheinlich mindestens mal in den Zeiten so nah wie kein anderer und auch über die Dauer, hat sich bekehrt und ist dann nach dem Weggang von Petrus zu einer ganz tragenden Säule der Gemeinde in Jerusalem geworden. Also das war nachher ein Mann mit Gewicht, jetzt nicht unbedingt körperlich, das weiß ich nicht, aber mit Inhalt. Und er schreibt diesen sogenannten Jakobusbrief und an wen schickt er die? Die schickt er, ich lese es gleich noch, da steht es schon mal drin, aber er schickt es an die Gläubigen der Welt, in der damaligen bekannten Welt. Er sagt sogar noch anders, er schreibt es an die 12 Stämme, ist aus der jüdischen Tradition noch raus, die in der Welt verstreut sind. Damit gemeint ist aber nicht nur das jüdische Volk, sondern es sind die jüdischen Christen gewesen. Und somit ist das praktisch ein Brief, der damals in die Gemeinden, die verstreut waren, die in der Diaspora gelebt haben, die also unter verschiedensten Dingen gelebt haben, um sich herum, auch in Staatsform und. Und die hatten Anfechtung. Junge Gemeinde zählen sich zu Jesus Christus. Und denen schreibt er diesen Brief, werde ich euch gleich vorlesen. Und da geht es um Anfechtung. Und wie wir damit umgehen sollen. Da sind ein paar Dinge drin, weiß ich nicht, ob man die auf den ersten Blick, wenn man die so liest, so nachvollziehen kann, aber das werden wir sehen. Und warum machen wir das eigentlich? Also warum haben wir überhaupt Anfechtungen? Und warum betrifft es uns so stark? Und warum ist dieser Brief an der Stelle eine Riesenhilfe für uns? Da komme ich gleich zu. Ich möchte mit etwas beginnen, was auf Weihnachten hindeutet. Und da kriege ich vielleicht doch den kleinen Bogen wieder in die Zeit jetzt. Also, Anfechtungen gab es schon immer. Jetzt könnte ich mal fragen, da könnt ihr mal die Hand heben, wo war denn die erste Anfechtung?
Paradies.
Genau, weiter vorne geht es gar nicht. Also das erste Mal, wo es um das Thema Anfechtung für uns Menschen geht, ist ganz vorne an der Bibel, ganz vorne. In Mose 3 könnt ihr das nachlesen, da geht es schon darum. Adam und Eva, ich muss ich glaube ich nicht groß erzählen, aber ja, sollten was nicht, Gott hat gesagt, das soll der nicht, sollte nicht von dem Baum essen. Und dann kam jemand in Form einer Schlange, ich sage es jetzt mal anders, der Satan hat sein Werk begonnen und sagt, ja, sollte, ja, Zweifel ist da. Ja. Und dann haben sie es doch gemacht. Also haben sich entschieden, sie haben sich entschieden für eine Handlung. Es war eine Anfechtung und sie haben sich entschieden. Und sie haben sich aus unserer Sicht heute, würden wir natürlich sagen, falsch entschieden, klar, wir wissen das alles besser, aber das war die Entscheidung. Und da sagt Gott und macht den ersten Hinweis auf das, was wir am Dienstag feiern. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, also diese Versuchung, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und jetzt kommt's. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Jetzt gibt viele, die sagen, ja, mit Maria. Nee, das ist die Gemeinde, das sind wir, wenn die Frau da genannt ist. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen, also dem Samen der Gemeinde. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist die erste Verheißung auf Jesus Christus. Ganz vorne steht nochmal was, das ist drei waren, aber hier geht es wirklich um das Thema. Also dass Weihnachten kommt, war am Anfang der Bibel an dieser Stelle für Gott glasklar. Ob er das Weihnachten nennt, weiß ich nicht, aber er hat seinen Sohn gesendet. Das war da schon glasklar. Sind wir uns der Dimension überhaupt bewusst, über was wir hier reden? Also mittlerweile kommen die Leute um die Ecke mit ihrem Jahresendfest und was weiß ich nicht, all das steht hier nicht. Hier steht nicht, es wird mal ein Jahresendfest geben, da könnt ihr euch, wenn es kalt ist, mal einen Glühwein machen. Hier steht, er wird kommen und wird die Schlange über den Kopf zertreten. Und das ist auf Karfreitag passiert. Also, die Bibel ist an der Stelle, das ist, kann man eigentlich glauben, viele Leute glauben es auch nicht, weil sie das nicht übereinander bringen, weil dafür braucht man wirklich die Erkenntnis des Heiligen Geistes. Da beginnt das ganze Thema mit der Anfechtung. Und die geht dann nahtlos durch, weil wir stehen in einem Kampf, das hört man heute nicht mehr so gerne, weil es so martialische Begriffe sind. Wir stehen in einem Kampf, es gibt zwei Protagonisten, Gott und Jesus und der Satan. Und wir stehen mittendrin. Und da komme ich wieder auf das Thema Entscheidungen. Es gibt nichts dazwischen. Lasst euch nicht erzählen, ja, da gibt es noch so ein Grau, so richtig stimmt das eigentlich nicht. Eigentlich gibt es den Teufel. Das Beste, was dem passieren kann, ist, wenn die Leute alle sagen, den gibt es gar nicht. Also gar nicht ihm nachlaufen, sondern den gibt es gar nicht. Weil wenn es den nicht gibt, dann brauche ich auch Gott nicht. Ganz, ganz wichtige Botschaft, die hier vorne schon passiert. Und Mose ist, glaube ich, auch kein klassischer Adventstext. Aber wohl, glaube ich, könnte man auch machen. Aber lange Rede, kurz vor Sinn. Ich komme mal zu unserem Thema. Aber den kleinen Einwand wollte ich noch machen, damit wir vielleicht doch sehen, wo wir sind. Ich werde jetzt mal den Jakobusbrief lesen, 1 bis 8. Wenn ihr Bibel hat, kann gern mitlesen. Ansonsten steht es auch hier. Ist vielleicht ein bisschen schlecht zu lesen, weil es an der Stelle doch ein bisschen. Auf dem PC sieht es immer anders aus wie auf der Folie, stelle ich fest. Aber ich lese es euch mal vor. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch alle sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Den Satz lese ich nochmal. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Denn dann werdet ihr vollkommen, ich habe noch einen kleinen Einschub gemacht, und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und hier müssen wir aufpassen. Ich höre schon die ersten möglicherweise, ja guck mal, wir müssen doch vollkommen sein. Ja? Wir müssen doch, also haben wir doch gar nicht. Das ist schon das erste Thema. Im Griechischen steht da eigentlich reif, geistlich reif. Wir sollen geistlich reif werden. Also beim Apfel weiß das jeder, wenn er so klein ist, hat, kann man nicht essen, ist der zwar auch ein Apfel, aber noch nichts. Wenn er reif ist, dann hat er das, was er soll für uns. Und wenn er überreif ist, dann fallen wir hinterher schon wieder vom Pferd runter. Also das ist hiermit gemeint. Ihr sollt geistig reif werden durch die Anfechtung. Und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Oh, das sind schon Aussagen. Da kann jeder in sich selbst reingucken. Und ich denke jetzt gerade an die Menschen in Magdeburg, an die Angehörigen. Wenn ich das jetzt hier lese, den morgen sagen würde, ich gehe da mal davon aus, das würden wenige unterschreiben, auch nur annähernd und würden mich wahrscheinlich hier vorne runterziehen. Und das kann ich 100% verstehen in der Situation. Aber es ist Gottes Wort. Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hin, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde von Gott etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also ich finde den Text Hammer, ehrlich gesagt. Und trotzdem, nachdem ich mich jetzt damit natürlich länger habe, habe ich ein bisschen Vorlauf, ist das ein absoluter Brief für uns, für die Gläubigen, für die, die Jesus nachfolgen, der uns hilft und helfen soll und helfen kann, wenn wir es denn zulassen, in diesen Situationen, von denen wir eben gesprochen haben. Und ich, da kann man eine endlose Liste machen, die ist hochpersönlich, von beruflichem Chaos, von finanziellen Dingen, von Verlust von Menschen, lieben Menschen, bis hin zu allen möglichen Dingen, fürs Krankheit und warum lässt Gott das zu in Magdeburg, ist einer der klassischsten Begriffe, auch in frommen Kreisen, warum lässt Gott das zu, aber auch in der Welt und manchmal sind auch viele, kenne ich auch Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die auch dann an diese Stelle kommen. Also es ist ein Riesenthema und das betrifft uns alle. Und ich glaube, hier sitzt keiner und keine, die damit nichts zu tun hat. Und umso wichtiger ist es ja, dass Gottes Wort uns sagt, uns Hilfestellung gibt, Leute, ich weiß das doch. Ich weiß doch, dass das ist. Ich weiß doch, dass die Anfechtungen in der Welt sind. Wir sind in einem Kampf und der wird erst enden, wenn Jesus wiederkommt. Da können wir uns auch zwischendrin alle möglichen Fantasievorstellungen machen, wie das alles mal werden kann, dass die Welt von sich aus friedlicher wird und dass wir alle lieb miteinander umgehen können. Das steht in der Bibel nicht. Und ich glaube, was in der Bibel steht. Luther hat dazu noch was gesagt und darüber kam ich auf den anderen Text eigentlich. Das hat der damals schon gesagt. Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben. Eine starke These. Denkt da mal einen kurzen Moment drüber nach. Also, wenn ich das weiterlese und jetzt mal für heute Morgen übertrage, wenn hier jemand sitzt, der in seinem ganzen Leben noch nicht versucht wurde und er sagt, er werde Christ, ich sage das jetzt mal ganz knapp, Weiterführung von dem, was da steht, sollte mal drüber nachdenken. Sollte bitte, bitte, bitte nochmal drüber nachdenken, ob da sein Gefühl und seine Sicht auf sich selbst möglicherweise ihn täuscht. Und diese Täuschung wäre unter Umständen tödlich. Also reden wir hier von zwei Seiten einer Medaille in den Anfechtungen. Zwei Seiten einer Medaille. Ich hätte gerne nur die eine. Ich hätte immer nur die eine. Den Glauben, das ist alles super und prima und mir geht es nicht schlecht und es passiert nichts und Gott ist ja bei mir und wird alles. Das verkennt aber, dass das nicht unser Leben hier auf dieser Welt aktuell ist. Und ich nochmal, Zeit, 3. Mose, auch nie mehr war. Und erst in der Offenbarung ganz am Ende, als Buchdeckel hinten, wieder beendet sein wird. Da wird Gott diesen Zustand wiederhergestellt haben und leider, menschlich gesehen, gibt es am Ende leider eine Unterscheidung Und es sind nicht alle automatisch im Himmel, nur weil sie Mensch sind. Es wird ein Gericht geben, es wird die Geretteten geben und es wird die Abgeschiedenen geben. Das sind nicht meine Worte, lest es in der Bibel nach. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir diese Haltepunkte im Leben haben, dass es einen Haltepunkt gibt, der ich sage, wo kann ich mich denn drauf beziehen? Gott, was willst du denn? Mir geht's jetzt scheiße. Und ich will auch Anfechtungen überhaupt nicht hier glorifizieren, dass man sagt, oh, je mehr Anfechtungen ich habe, desto besser bin ich im Glauben. Das weiß ich nicht, ob der Satz so stimmt. Also wir müssen jetzt nicht rauslaufen und das Leid suchen für uns, nur damit wir sagen können, also uns das noch selbst suchen, damit wir sagen, oh, aber jetzt und dann. Weil das heißt, ich mache. Ich bin wieder der. Ich. Und das steht da definitiv nicht. Wir kommen in Anfechtungen und der Teufel versucht uns an Dingen und wir werden unterschiedlich versucht. Jeder von uns wird unterschiedlich versucht. Aber es gibt schon mal mindestens einen großen Punkt, der oben drüber steht. Ich glaube, der ist bei allen Gläubigen ein Thema. Das ist das Thema, sollte Gott. Den gibt's doch gar nicht. Der kann dich doch nicht lieben, du bist doch so ein schlechter Kerl. Schaffst du doch eh wieder nicht. Hast du doch schon wieder gelogen, beschissen oder was auch immer gemacht. Lass das doch. Lass das doch. Gutes Beispiel ist ein Hiob, könnt ihr mal lesen, ganz am Anfang. Die Frau vom Hiob, die hatte so einen Hals auf ihren Mann, weil, will ich jetzt nur ganz kurz machen, hat ja alles verloren. Gott hat dem Satan zugestanden, er darf ihn versuchen, bis Grenze, töten darf er nicht. Und dann ist ja alles passiert. Lest selber bitte mal nach, ist Wahnsinn. Und wenn man den Hiob dann sieht, dann kann man auch mal ein bisschen gucken, was es mit dem glaubenden Menschen macht. Aber die Frau von ihm, das Beast, die war die Versuchung an der Stelle. Es war alles der Bach, ne? Die Kinder gestorben, alles weg. Und da sagt sie zu ihm, hältst du immer noch an dem fest? Also sie war keine Gläubige, das kann man schon, glaube ich, raushören. Hältst du immer noch an dem fest? Sag dich doch von ihm ab und jetzt und stöpp. Wer hat da wen versucht? Und Hiob, da kann ich nur staunen, da sagt er, ich sage das mal mit neuen Worten, Fra, was schwätzt da für ein Mist, hey? Er spricht von töricht. Was schwätzt da, also er sagt ganz klar, also mit meinen Worten, als Maul. Das ist nämlich völlig, er hat eine ganz andere Erfahrung mit Gott gemacht. Da kommen ja noch die guten Freunde an der einen oder anderen Stelle. Und er bleibt in der Anfechtung. Er ist nicht fortgelaufen, hat sich nicht umgebracht, zum Glück. Denn das will der Teufel. Der will entweder trennen, zerstören oder töten. Das sind die Überschriften. Und hier schreibt jetzt der Jakobus einen Brief an die Gemeinden, an die Christen der damaligen Zeit, soweit sie ihm bekannt waren, und sagt, Leute, seht es als besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr versucht werdet. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also Standhaftigkeit scheint ja wichtig zu sein. Also wir sollen uns freuen, wenn wir versucht werden. Also auch jetzt komme ich da noch nicht so ganz gefühlsmäßig mit klar, das ist immer das Problem mit Gefühlen, deswegen sollte man nicht immer nur auf die nur hören. Eigentlich gar nicht, sondern auf das, was Gott sagt. Und das hört sich, wenn ich lese, krampft sich es bei mir ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Aber der Hintergrund ist ja ein ganz anderer. Gottes Wort gibt uns die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Die Sicht auf die Anfechtung mit seiner Brille, sofern wir sie denn haben, gibt uns die Entscheidung, in diesen Anfechtungen auch anders zu entscheiden. Es gibt im Prinzip nur zwei Dinge. Einmal sagst du, Anfechtung ist da, alles Mist, alles Scheiße und es sind auch schwere Zeiten. Nochmal, das sage ich. Kenne ich selber und kennt ihr auch. Wird nicht verschönigt. Aber ich kann dann sagen, Gott ist schuld, der Nachbar ist schuld, die Situation ist schuld, mein Vater ist schuld, meine Mutter ist schuld, die Umstände sind schuld, alle sind schuld, dass ich jetzt hier so stehe und so ein Mist. Und was, wenn ich diese Haltung bekomme, wenn das meine Entscheidung ist, auf der ich bleiben möchte, was passiert denn dann? Als Christ, ich rede jetzt, der redet zu Christen. Nochmal, nicht falsch verstehen. Was passiert denn dann? Und ich glaube, das kennen wir alle ein bisschen. Man fängt an, sich ein bisschen zurückzunehmen. Gemeinde, einmal im Monat reicht auch, wir sind ja noch da. Gebetskreis, wo ich vorher regelmäßig war, nicht ich, sondern Ja, gehe ich nicht mehr so oft hin. Beten, ganz schwer, einmal die Woche reicht auch. Und das hat Sprengpotenzial, so ein Fade-out, Neudeutsch, mit meinem Glauben. Und das geht über eine gewisse Zeit und das ist auch, tut auch erstmal gar nicht weh und bop, 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 bop. Und am Ende des Tages stehe ich an der Stelle, wo ich sage, wow, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Das wäre jetzt der Worst Case. Also, und das fängt ganz normal an. Und wir sind auch noch in den Gemeinden so, und das ist auch so, wenn wir das erkennen, wenn Brüder und Schwestern das erkennen von jemandem, dann möchte ich Mut machen, wenn ihr mit dieser Person reden könnt, wenn das geht. Also nicht hinkommen mit der Hammermethode, das funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn ihr das untereinander feststellt, an eurem Partner, an eurem Freund, an eurem, wie auch immer, wer bei euch da in der Nähe ist, achtet darauf und macht das bewusst. Hier, mir ist aufgefallen, boah, was ist denn da? Macht das bitte. Denn ich erlebe auch ganz oft, dass das außerhalb der Person ganz viele Leute hinterher besprechen. So, was ist mit dem los? Was ist da? Was ist da? Zu den Leuten gehöre ich im Zweifelsfall auch, deswegen ich rede hier nicht über euch, sondern auch von mir. Aber dann mal zu sagen, pass mal auf, Hartmut, ich muss gar nicht mit dir über einen Uli schwätzen, sondern ich gehe vielleicht mal zum Uli und sage, Uli, sag mal, fällt mir auf, nimm euch auch zu, wo ihr von der gehört mal. Ja. Nehmt das bitte mit, denkt dran und sucht euch auch dann, wenn diese Dinge sind, auch Hilfe beim Pastor, bei wem auch immer ihr Vertrauen habt. Denn in dieser Entscheidung liegt ein Potenzial, was im Zweifelsfall wieder tödlich ist. Und Gott sagt dir, seht es zur besonderen Grund zur Freude an. Warum? Weil jetzt gibt es eine zweite Variante. Jetzt gibt es den Blick Gottes auf diese Situation. Und das hat ja einen Sinn, das hat ja einen Zweck. Wir sollen geistlich reif werden. Das ist ja kein Selbstzweck, damit wir uns mal ein bisschen quälen. Sondern die Anfechtungen unseres Glaubens für uns hat einen festigten Charakter, einen Inhalt. Jetzt guckt euch mal Jesus Christus an. Der wird getauft und kriegt die Riesenbestätigung. Der Himmel geht auf und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich... Also mehr Bestätigung geht nicht. Hat keiner von uns höchstwahrscheinlich in dieser Art so gekriegt. Keiner. Und das Nächste, was du dann liest, ist, was liest du dann? Er geht in die Wüste, 40 Tage lang. Und was passiert da? Er wird vom Teufel versucht. In der Bibel stehen drei. Man kann aber herausfinden, dass es mehrere doch waren. Aber die drei stehen auf alle Fälle drin. Das heißt, bevor irgendwie er mit seinem Dienst angefangen hat, bevor er irgendwie mal gesagt hat, ich wirke mal in die Gemeinde oder in meinen Mitmenschen oder sonst irgendwas, geht der erstmal in die Wüste. Und was passiert da? Genau das, was uns auch passiert. Natürlich auf einem anderen Niveau. Weil er sieht in diesen Anfechtungen die Antwort auf die Anfechtung aus der Sicht Gottes. Er gibt dann dreimal Widerspruch zum Teufel, danach macht er sich erstmal ab, aber er ist immer noch da, ist noch bei uns. Also, die Sicht Gottes sehen. Und was heißt das denn, die Sicht Gottes? Deswegen habe ich das hier mitgebracht. Ich habe mal ausgedruckt, Ausdruck war blöd, ich habe Papier verschwendet, weil ich nicht aufgepasst habe. Das sind lauter Verheißungen in der Bibel. Verheißungen. Verheißungen sind Zusagen Gottes an uns. Verheißungen. Das ist ganz auf hier. Ich hätte es besser drucken können, dann wäre es jetzt nicht ganz auf. Das sind aber nicht alle. Hunderte von Verheißungen an uns, an sein Volk oder auch an die Welt. Und wenn die stimmen, dann stelle ich mir die Frage, wie man zu dem Thema kommen kann, weil die Versuchung dann da ist, bin ich überhaupt gerettet als Christ? Also die Frage höre ich, oder diese Frage als Unsicherheit höre ich immer. Habe ich Heilsgewissheit? Gibt es das überhaupt? Auch Christen, die lange im Thema sind. Ist das denn überhaupt alles so? Die Verheißungen stehen in der Bibel. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Der Michael hat es letzte Woche schön gesagt beim Aufnahmekriterium. Das ist relativ, ich sag mal, theoretisch relativ einfach, in der Praxis weiß ich, ist das alles nicht so. Aber Gott sagt, Vorsicht Leute, hört doch auf meine Verheißungen. Bin ich überhaupt gut genug? Jetzt habe ich doch gestern wieder das gemacht. Das sage ich und der Satan mir. Mein Herz und der sagt mir das. Wieder nicht. In der Bibel steht da gar nichts von drin. Wer seine Sünden bekennt vor mir, dem sind sie vergeben. Punkt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, in deinen Herrn nennst, bist du gerettet. Punkt. Du hast Heilsgewissheit. Du bist heilig. Du bist herausgenommen, wenn du an ihn glaubst. Und nicht glauben, wie das die Welt versteht, kann man ja nicht so genau wissen, sondern wenn du dein Leben an ihm festmachst, dein Herz an ihn hängst, dann sind die Verheißungen, das waren jetzt nur kurze, die stehen. Und was passiert in der Versuchung? Bin ich denn überhaupt gerettet? Mache ich denn das? Und jetzt gibt es die Frage, auf was gucke ich? Gucke ich auf das, alles scheiße, Gemeinde ist scheiße, die behandeln mich alle nicht richtig, die Welt ist blöd, mein Umfeld ist Mist, Gott kann es nicht geben. Hier, was in Magdeburg passiert ist, Leute, wenn es einen Gott gäbe, gäbe sowas nicht. Steht nirgendwo in der Bibel, wird aber behauptet. In der Bibel steht aber, du bist mein geliebtes Kind. Für dich habe ich in 3. Mose schon den Plan gehabt, dass wir am 24., das Datum ist Schall und Rauch, dass wir Weihnachten feiern, dass einer kommen wird, der den ganzen Mist aufräumt, aber nicht ohne dich. Der kommt nicht und sagt, so, ab jetzt kriegt er also Marionettendinger oben dran und jetzt bin ich jetzt hier der Marionettenspieler. Nein. Er kommt, er macht alles für uns, dass dieser Weg wieder frei zu Gott ist, aber er zwingt dich nicht. Die Liebe zwingt dich nicht in den Himmel. Umgekehrt könnte man jetzt sagen, die Liebe lässt dich in den Tod. Beides ist richtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir für uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind, in diesen Situationen auf ihn schauen. Und wenn ich das aber nicht kann, was soll ich denn da machen? Ich könnte, da kommt der Nächste, ich mache nochmal zurück vielleicht, dann könnt ihr es nochmal mitlesen. Was soll ich denn machen? Wem es aber bei euch an Weisheit fehlt, also wem, oh, sorry, das war nicht zurück, das war vorwärts, genau, sorry, danke Hartmut. Hätte auch deutlicher machen können, das habe ich nur durch Zufall jetzt gesehen. Ja, ich habe die Weisheit nicht, ich habe den Blick Gottes nicht, ich sehe das jetzt alles nicht so. Gestern bei der anderen Person habe ich das so gesehen, aber bei mir sehe ich das alles nicht mehr so. Was soll man denn da tun? Wir sollen um Weisheit bitten. Also wenn ich sage, ich verstehe das alles nicht, dann gibt es einen Ausweg dazu. Nicht so sage ich den Kopf in den Sand, sondern wir sollen Gott bitten um Weisheit. Und das ist mir nochmal ganz wichtig geworden. Wir müssen jeden Tag um Weisheit bitten. Baut das in eure Gebete mit ein. Wenn es nicht drin ist, kann ich sagen, es ist schon so. Und ich rede jetzt nur vom Theoretischen. Jeden Tag um Weisheit bitten. Das ist bei mir, für mich an der Stelle nochmal ein Riesenpunkt gewesen, wo ich für mich definitiv nochmal hingucke und werde. Bittet Gott darum und sie wird euch gegeben. Ich meine, denn Gott gibt allen gerne und macht denen, die bitten, keine Vorhaltung. Auch so ein Thema. Kann ich Gott nach dem 5. Mal immer noch fragen? Jo, da steht ganz klar. Bitte um Weisheit immer, immer wieder und egal, ob du zum 38. Mal Gott sagst, ich habe schon wieder meinen Nachbarn beschissen, ich komme da einfach nicht drüber, ich weiß nicht, was da passiert, bitte ihn darum. Er will gebeten werden. Wir kriegen vieles geschenkt. Das Wichtigste kriegen wir geschenkt. Aber in der Beziehung mit ihm gibt es Dinge, wo er gebeten werden möchte. Und das ist hier eindeutig. Bittet ihn. Egal wie oft und egal was und egal wie blöd. Egal, egal, egal. Bittet ihn. Weil dann bekommen wir die Weisheit. Die gibt er. Da steht in der gibt. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung. Die gibt er. Glaub's doch bitte. Nimm's doch an. Probier's doch aus. Und er gibt gerne, weil er froh ist über jeden, der nach ihm guckt, der nach ihm fragt. Eben hatten wir es, weiß ich gar nicht, oder es freut sich jeder über jeden einzelnen Christen, über jeden einzelnen Menschen, der zu ihm kommt. Über jeden einzelnen ist im Himmel Jahrmarkt. Verheißung. Weiß ich das? Habe ich das verinnerlicht? Manchmal müssen wir auch Dinge verinnerlichen. Manchmal müssen wir mal was auswendig lernen. Manchmal müssen wir mal irgendwas für uns als Grundnahrung, als, ich sag's mal, Zement im Glauben auch mal lesen, mal drüber studieren. Und wenn uns die Weisheit fehlt, weil ich es nicht verstehe, dann bitte darum. Aber dann haben wir die Chance und dann wird es so sein, wie Gott es sagt, dass wir einen reifen Glauben, einen bewährten Glauben bekommen. Glauben wir wirklich, wir können in die Welt arbeiten als seine Nachfolger? Glaubt ihr wirklich, wir können Salz und Licht sein aus uns? Wenn wir doch bei jeder Anfechtung, die kommt, bei jeder, hinten runterfallen und Gott, boah, geht gar nicht. Ja, wie wollen wir denn zu anderen arbeiten? Wie soll das denn gehen? Und alle, jetzt nehme ich mal die großen Männer, zählen wir uns vielleicht nicht zu, wir sind genauso Gottes Licht wie auch andere. Aber was haben die denn halt durchgemacht? Der David, der Drecksack, ein Mann Gottes, was macht der? Ein Mann Gottes nach seinem Bilde macht Ehebruch und bringt Leute um, lässt Leute umbringen. Oh, ist der verworfen worden? Haben sie ihn weggetan? Weil, geht ja nicht. Nein, er ist ein Mann Gottes geblieben und er wird auch explizit gelobt. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und da gibt es viele bei. Guck dir den Petrus an. Kurz vor der Kreuzigung an der dunklen Mauer, da wo das Feuer da vorne gebrannt hat. Ey, das heißt doch auch einer von denen. Nee, kenne ich nicht. Also er hat sein Heim verleugnet. Massiv verleugnet in dieser Situation. Und ich glaube, dass die Situation wirklich schlecht war. Also das war eine Anfechtung. Da ging es um Leben und Tod, da ging es um was auch immer. Und was macht der aus dem Petrus? Fels der Gemeinde, auf dir will ich meine Kirche bauen. Ich habe dich lieb. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal. Und was ist der Unterschied zum Judas? Der hat sich aufgehoben. Warum? Weil er die zweite Sicht nicht hatte. Er hatte die zweite Sicht nicht. Und wo das hingeführt hat, haben wir dann gesehen. Und die Bibel rüttelt uns auf. Das ist ein Warnbrief. Der Jakobusbrief, der funktioniert in seiner Art. Ich habe das in der Vorbereitung gehört, das Bild will ich gerne mal sagen. Wie ein Zahnarztbesuch. Es gibt Leute, die gehen zum Zahnarzt, haben keine Probleme. Für die gilt das jetzt nicht. Es gilt für die, die Angst vorm Zahnarzt haben. Und so funktioniert der Brief. Du gehst zum Zahnarzt, du liegst auf dem Ding, Zahnärztin, Zahnarzt, fängt da an zu gucken und sagt, oh, mal gucken, ist nicht fest, oh, ist noch ganz gut fest. Und wenn du dann irgendwann mal hörst, hier oben links 18 Kajös, dann wackelt es auf dem Stuhl und für Leute, die da Angst haben, die haben jetzt echt Stress. Und das will Jakobus, so funktioniert der Brief. Er will uns unsere geistige Karies zeigen. Er will uns die Löcher auftun, die wir haben, und nicht dabei stehen bleiben, sondern er will sie schließen. Er will sie schließen in Gnade und Barmherzigkeit und in Echtheit. Wenn ich den zweiten Teil immer wegmache, dann ist immer alles nur Drohung. Da ist Drohung, Drohung, der Böse. Nein, er will, und so funktioniert der Brief. Da kommt noch deutlich mehr. Ich habe noch gekürzt, war eigentlich noch. Das ist wie ein Zahnarztbesuch. Und Gott, und nochmal, der Halbbruder Jesus, eine gewichtige Person in der Gemeinde in Jerusalem, also hier hat nicht irgendeiner irgendwas geschrieben. Hier ist Gottes Wort, das ist in der Bibel. Das ist wichtig für uns. Sehen wir es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn wir Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssten? Tun wir das? Ich glaube, das können wir nur, wenn wir die zweite Sicht der Medaille haben. Wenn wir nur die erste haben, werden wir scheitern. Das schaffen wir nicht. Wir kämpfen nicht gegen menschliche Gewalt, wir kämpfen gegen eine Macht, gegen die wir null Chance haben. Null. Und wenn ich dann die zweite Sicht der Medaille, wenn ich die Münze nicht rumdrehe in meinem Leben und mich auch noch Christ nenne, ich denke nochmal an Luther, was der eben geschrieben hat, dann werden diese Versuchungen nicht dazu führen, dass unser Glauben reif wird, dass wir gefestigt im Glauben sind, dass wir auch für andere Licht sein können, für andere Hilfe sein können, dann wird das nicht passieren. Und dann komme ich nochmal zum Ende hin, jetzt wird doch zu lang, ich sehe schon, auf das Thema des Zweifels nochmal. Ist auch immer so ein Thema in frommen Kreisen. Ich rede hier nur von uns, nicht von den anderen. Ja, ich habe ja Zweifel. Und da müssen wir aufpassen. Es gibt zwei Arten des Zweifels. Es ist richtig und wichtig, bitte richtig verstehen, richtig und wichtig, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir Dinge nicht verstehen, die zu hinterfragen und Gott zu fragen, ich verstehe das nicht. Ich kann nicht glauben, dass da, keine Ahnung, das Wasser da geteilt wurde und was weiß ich da. Dieser Zweifel, also dieses Hinterfragen, ist legitim und ist wichtig. Es geht meines Erachtens keine Christenbeziehung ohne das. Das geht überhaupt nicht. Wir werden bis zum Ende nie alles wissen. Das ist alles gut und richtig und durch die Bibel abgedeckt. Aber hier geht es um den Zweifel, bin ich denn überhaupt gläubig? Also bin ich hin und her gerissen. Ja, manchmal, so, ich gehe ja mal in die Gemeinde, das mit dem Gott, das ist ja schon so auch irgendwie auch nett. Und auf der anderen Seite dann, nee, aber eigentlich, na, was die ja so sagen, das ist auch nett so. Und diese Art des Zweifels ist in ganz vielen Menschen, die nicht glauben, natürlich. Und die soll aber bei uns, dieser Zweifel soll bei uns nicht sein. Und wenn wir in dem Glauben, den wir haben, mit all unseren Bruchstücken, die wir noch haben, zweifeln, Gottes Wort an ihn direkt, kein Problem, alles gut. Er gibt die Weisheit gerne. Das ist der Punkt. Wenn wir aber, wenn hier Leute sitzen, Menschen sitzen, die vielleicht innerlich sagen, naja, noch mit dem Glauben, das ist ja schon auch okay, ich gehe auch in die Gemeinde und sowas, aber dann doch wieder so, wenn das der Fall ist, dann steht hier drin, die Gläubigen, wenn es die denn so gibt in den Gläubigen, die brauchen da nicht drum zu bitten. So ganz klar, weil da ist ein erster Schritt erst nochmal nötig. Nämlich zu Jesus zu kommen und den ganzen Mist vor ihm abzuladen und zu sagen, ich kann nicht, du bist, mit dir will ich, an dich glaube ich. Und wenn du in diesem Zweifel bist und sagst, ja eigentlich so richtig weiß ich es auch nicht und eigentlich will ich das auch so gar nicht und sowas, also lau sagt man an anderen Stellen oder gar nicht oder so mal hier und da. Wenn du in dieser Situation noch steckst, dann bitte ich dich um alles in der Welt, jetzt ist Weihnachten. Wie gesagt, das Datum ist nicht mein Thema. Es ist Weihnachten, Jesus ist in die Welt gekommen. Dann mach es da klar. Mach es da bitte nochmal ganz neu klar. Dafür gibt es die Chance, die wir immer wieder haben können. Und wenn ihr fest in dem steht, dann bittet um Weisheit. Dann werdet ihr eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Und ich glaube, dass das wahr ist. Und ich weiß, dass ich an meiner Stelle da noch ganz viel zu tun habe. Das ist eben nicht alles nur easy. Hier geht es praktisch darum. Hier geht es darum, hast du ein kariöses Loch in deinem Glaubenszahn? Wenn ja, dann hilft es nichts, das auszusitzen. Die meisten von uns wissen, was dann passiert. Irgendwann fliegt er. Unter anderem mit Schmerzen, mit keine Ahnung was. Ich habe 2 Wurzelbehandlungen gemacht, ich sage euch, ich weiß, hier sind noch die eine. Das ist kein Spaß mehr. Also da ist Zahnziehen noch easy. Ja? Weil... Jetzt kann ich sagen, hast du lange gewartet oder nicht? Weiß ich nicht. Zahnarzt macht es, hätte man was anderem gelegen, eine Entzündung, wie auch immer, völlig wurscht. Das ist unangenehm. Aber wie das Ding raus ist, ich habe daheim auf der Couch gelegen, ich hatte in einer Stunde nicht einen Termin von 1 bis 2, ich habe auf der Couch gelegen, ich habe Tränen geweint, aus Schmerzen. Und deswegen weiß ich, das tut sau weh und da hat kein Mensch Bock drauf. Aber wie es am Ende rum war, wie der Doktor fertig war, aufgeschnitten hat, raus, der Druck rausgelassen hat, und das will Jesus bei uns. Vielleicht nicht unbedingt eine Wurzelbehandlung im chirurgischen Sinne, aber eine Herzensbehandlung. Das will er. Und dass die Standhaftigkeit wichtig ist, warum machen wir das eigentlich alles? Ist das nur, damit wir besser rumkommen? Nee, die Standhaftigkeit ist wichtig in Gottes Wort. Und deswegen habe ich dann, mal das jetzt, ja, nochmal 2 mitgebracht, wo drin steht, wo das Thema der Standhaftigkeit existenziell ist. Also das ist nicht nur, was der Junge hier erzählt, das steht in der Bibel, das ist wichtig. Ihr könnt es selbst mal lesen. Es ist wichtig, Standhaftigkeit ist wichtig. Früher war das Thema Standhaftigkeit und Ausharren, den Begriff habe ich gar nicht genommen. Eigentlich heißt es Ausharren auch noch. Das war ein Militärbegriff bei Platon. Ausharren, das war die Fähigkeit des Kriegers, des Soldaten, in einer Schlacht nicht zurückzuweichen. Und jetzt glaube ich, seid ihr so weit, dass ihr das für euch selbst transferieren könnt, warum das einen Zusammenhang haben könnte. Das ist die Fähigkeit in einer Kampfsituation, ich nenne das jetzt auch mal Anfechtung, wenn er auf dich loskommt, will ich umbringen, nicht fortzulaufen, ausharren, Standfestigkeit. Da kommt das eigentlich her. Das ist das Bild auch, was dahinter steht. Ich habe am Anfang gesagt, wir stehen im Kampf. Die Welt steht im Kampf. Ob wir das hören wollen oder nicht, sind wir auch Soldaten. Ja, jetzt bitte nicht sagen, der Junge sagt da vorne, wir brauchen eine neue Bundeswehr oder sowas, davon rede ich nicht. Aber wir sind es doch de facto, weil wir stehen doch im Kampf. Wir stehen doch einem gegenüber, der nicht will, dass wir Weihnachten feiern oder Karfreitag gedenken oder Ostern, Auferstehung. Das ist doch so. Und wir können uns doch nur mit den Rüstungen, die Gott uns gegeben hat, wehren dagegen. Auch zu dem Thema gibt es ganz viel zu sagen, die Rüstung Gottes, die wir anlegen sollen, ganz viel zu sagen. Aber hier steht, Leute, nehmt die Anfechtung an, bittet um Weisheit, dass ihr die Sicht Gottes darauf sehen könnt. Und dann ist das immer noch schwer und immer noch schwierig und immer noch dunkel und das will kein Mensch, eigentlich will das keiner. Aber die Entscheidung, die ich am Ende treffe, und die trefft ihr und die treffe ich, ist, ob ich links rumgehe oder rechts rumgehe. Ob ich die Medaille rumdrehe oder nicht. Und da warnt Jakobus die Gemeinden in der damaligen Zeit, die um sich herum alle keine Christen waren. Die haben richtig Lack gekriegt in der Diaspora, da wo sie versprengt waren. Da warnt er die und sagt, Leute, seht es doch an als das, was es ist. Damit werdet ihr im Glauben reif. Ihr bekommt einen reifen Glauben. Oder halt nicht. Und deswegen, dieser Text, ich weiß nicht, warum er mir so lange schon vor ist, habe ich gedacht, das ist für mich nochmal so wichtig geworden und ich hoffe, dass es den einen oder anderen hier auch nochmal mitnimmt, dabei Anfechtung drauf zu gucken. Aber seien wir vorsichtig, das können wir nicht jedem vor den Latz knallen, der von Jesus noch nichts weiß. Die würden mich von der Bude hier oben runterzeigen, die sagen, der hat sie nicht mehr all. Weil die Weisheit und die Erkenntnis nicht da ist im Gegenüber, das zu verstehen. Deswegen ist es auch ein Brief an die Gläubigen. Das ist kein Missionsbrief für alle, die noch nichts davon gehört haben. Das ist für uns seine Kinder. Als Hilfestellung, als Ausrichtung, damit wir in diesen Situationen, die bis zum Schluss da sind, die können wir nicht wegdiskutieren, die richtigen Entscheidungen treffen. Dass dein Glauben in dir wachsen und reif werden darf, damit du Salz und Licht werden kannst in dieser Welt. Das ist das, was ich so mit daraus lese. Und ich hoffe, wir können doch den Punkt mitnehmen, damit das geschehen kann, musste ja was passieren. Und das hat an Weihnachten als Person begonnen auf dieser Welt. Der Grundstein wurde schon in 3. Mose gelegt. Gott liebt uns und er lässt uns und er will uns nicht vergehen lassen. Er bringt seinen Sohn in die Welt, das feiern wir an Weihnachten. Aber eins sage ich an der Stelle auch, wenn wir, das tun viele, die bleiben an der Krippe stehen. Wenn wir das tun, dann haben wir astrein die Abzweigung verpasst. Wenn wir Weihnachten und Ostern, und ich rede jetzt bewusst von Ostern, nämlich die Auferstehung, wenn wir das nicht zusammendenken als Christen, dann haben wir völlig die Einbahnstraße in der falschen Richtung genommen. Und deswegen ist Weihnachten ganz wichtig, das ist die Erfüllung einer Verheißung, habe ich eben schon mal darüber gesprochen, Erfüllung einer Verheißung Gottes an uns Menschen. Es wird einer kommen, der wird, und er kommt an Weihnachten. Der ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen, in einem kleinen Stall, in wirklich widrigen Umständen und ist der Herr der Welt geworden. Und nochmal, seine Liebe zwingt uns nicht in den Himmel, aber sie lässt uns in den Tod. Und wenn ich das weiß, dann bitte ich darum, dass Gott uns immer weiter segnet, unseren Verstand, unser Herz auf dem Weg behält. Amen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren lässt, dass dein Wort wirklich unseres Fußes Leuchte ist, damit wir wissen, wo wir hin müssen und wie wir gehen können. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Wir feiern Weihnachten in den nächsten Tagen, dass wir dem gedenken, was da passiert ist. Das ist die Erfüllung deiner Verheißung, die schon in 3. Mose steht, wirklich wahr geworden ist. Und ich bitte dich, dass wir unsere Gedanken immer von Weihnachten auch auf Ostern lenken. Was an Karfreitag geschehen ist, aber die Bestätigung dessen, dass alles wahr ist, dass du auferstanden bist, ist an Ostern. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre die ganze Veranstaltung heute Morgen sowas von für die Füße. Wir wären die Ärmsten der Armen. Aber du hast es bestätigt. In Ostern, dein Sohn ist auferstanden. Selbst Jakobus wurde Zeuge deiner Auferstehung. Du bist ihm erschienen und dann allen anderen Aposteln. Also da schreibt jemand in deinem Namen und in deiner Kraft, der dabei war. Lass es uns glauben. Lass uns an die Verheißungen glauben, die es gibt. Gerade in den Stunden, wenn es so aussieht, als ob alles dahin geht. Dass alles nicht wahr ist. Lass uns die Frage des Satans an uns, sollte Gott, lass uns die abschmettern mit dem, was du uns an Weisheit in deinem Wort gegeben hast. Und lass uns immer, immer wieder täglich um deine Weisheit bitten. Denn ansonsten haben wir keine Chance, diesen Situationen, die wir nicht haben wollen und die wir auch nicht gebrauchen können, so zu meistern, dass wir in deinem Glauben wachsen können. Das ist das, was du uns willst. Und dann sollen und können wir Licht und Salz dieser Welt sein. Hab Dank dafür. Ich danke dir für dein Kommen auf diese Welt. Ich danke dir für deinen Weg und ich danke dir dafür, dass du uns die nächsten Tage auch in den Gottesdiensten wieder ganz, ganz präsent auch nahegebracht wirst. Ich bitte dich um deinen Segen, dass jedes Herz, was an der Stelle noch zagt und zögert, sich zu dir wendet. Gib dazu Kraft und Segen. Amen.